Wie ist das mit Wissen, Weisheit und mit dem Kopf? Viele Zustände in unserer Welt, viele Missstände, aber auch die guten Sachen, die werden oft mit der Bildung verknüpft. Also ihre Ursache wird in der Bildung gesehen, in der Bildung des Menschen. Und seit unser Sohnemann in der Schule ist, interessiert mich das Thema Bildung auch ein bisschen mehr als vorher. Und darum soll es uns auch heute gehen. Ich habe hier mal einen Ausschnitt, einen kurzen Ausschnitt aus einer Definition von Bildung. Hier heißt es: Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und Wirtschafts- und wettbewerbsfähig halten. Also bei der Bildung geht es nicht nur darum, dass wir viel im Kopf haben und dass also unser Wissen vermehrt wird, sondern es geht auch tatsächlich um mehr, ne? Um Persönlichkeit und Entwicklung des ganzen Menschen. Bildung will also mehr als nur den Kopf. Und das ist jetzt sehr interessant, weil das in der Bibel genauso gesehen wird. Ganz, ganz stark bei Jesus. Er wollte die Leute nicht nur lehren und ihren Kopf füllen, sondern er wollte, dass sich ihr Leben, ihre Persönlichkeit und ihre Zielsetzungen verändern. Und darum ist das auch unser heutiges Thema. Es geht uns heute um das Thema von Wissen zu Weisheit, nur Kopfsache. Von Wissen zu Weisheit, nur Kopfsache. Und Basistext ist Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Von Wissen zu Weisheit, nur Kopfsache. Wie ist das mit Wissen, Weisheit und den ganzen Dingen, die da so zusammengehören? Ich muss mal kurz den Ton ein bisschen korrigieren, dass wir hier nicht ständig Übersteuerung haben. Ich komme manchmal beim Reden so ein bisschen in Rage und dann haut hier der Pegel aus. Also unser Thema: von Wissen zu Weisheit, nur Kopfsache. Ich kann mich noch sehr gut an meine Zeit in der Ausbildung zum Werkzeugmechaniker erinnern. War eine sehr, sehr prägende Zeit, hat aber auch viel Freude gemacht, denn ich fand es einen sehr, sehr schönen Beruf. Leider haben sie uns am Tag der Abschlussprüfung alle rausgeschmissen. Das ganze Lehrjahr wurde gekündigt, weil damals im Metallbereich eine Krise war. Und die Ausbildung, die war so aufgebaut, dass wir 2 Tage in der Woche in der Berufsschule waren und hatten da Theorieunterricht, bekamen also die Sachen so theoretisch beigebracht und was man außer dem praktischen Doing so als Werkzeugmacher wissen musste. Und den Rest der Woche waren wir im Ausbildungsbetrieb, also in der Lehrwerkstatt, in der Firma, in der wir die Ausbildung machten. Und dort mussten wir das Zeug, das sie uns in der Berufsschule beigebracht haben, dann umsetzen, anwenden. Ja, und da hat sich dann gezeigt, ob wir das, was sie uns in den Kopf geprügelt haben, also was sie uns versucht haben beizubringen in der Berufsschule, ob wir das auch tatsächlich begriffen hatten. Denn wenn man es richtig verstanden hat, konnte man es ja auch in die Praxis, ins Doing umsetzen. Auch unter anderen Bedingungen. Man nennt das, glaube ich, in der Bildungswissenschaft Transfer oder so. Also das war ziemlich wichtig, dieser Wechsel, und das war auch aufeinander gut abgestimmt. Und das ist genau das, was wir auch in der Bibel haben, was Jesus mit seinen Leuten erreichen möchte, mit den Menschen damals. Er hat sie viel gelehrt, er wollte aber, dass sie danach leben, dass sie es in die Praxis umsetzen. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist oft nur eine Kopfgeschichte. Weisheit ist, wenn wir unser Wissen anwenden, umsetzen und danach leben. Und das ist auch der erste Gedanke für unsere Predigt heute, die erste Botschaft heute. Weisheit ist angewandtes Wissen. Weisheit ist angewandtes Wissen. Und das zeigt sich auch sehr schön dann direkt in einer Aussage Jesu. Die haben wir hier am Ende der Bergpredigt. Jesus hat eine lange Lehrrede gehalten, die sogenannte Bergpredigt. Die zieht sich über 2 Kapitel, Matthäus, die Kapitel 5 bis 7. Und am Ende sagt er Folgendes: Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. So sieht Jesus Menschen, die seine Worte umsetzen. Wenn seine Worte nicht umgesetzt werden, sieht es anders aus. Dort sagt er, wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttete, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Ich habe den Text schon oft gelesen und ich fand das ein sehr interessantes Bild, was Jesus hier verwendet, und habe das mir versucht, in meinem Kopf vorzustellen. Jetzt stand es mir durch diese Flutkatastrophe sehr, sehr real vor Augen. Und ich musste echt mal kurz, ich wusste gerade nicht, wie ich diesen Text jetzt so nehmen soll, wie ich damit umgehen soll. Ich war sogar im Zweifel, Jürgen, soll es denn überhaupt nehmen, jetzt in der Situation? Aber es ist eben der Text, der unser Thema am besten wiedergibt. Und also das hat mich echt, ja, wenn die Texte so auf die Realität treffen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber genau darum geht es ja. Und eine hilfreiche Antwort bekam ich von meinem Kollegen aus Weilerswist, hier aus dem Überflutungsgebiet. Ich habe ihn angerufen, wollte ja wissen, wie es ihm geht. Sag, wie ist bei dir, wie sieht's aus? Und dann hat er mir erzählt, was ich jetzt gerade schon am Anfang in der Begrüßung sagte. Sein Haus ist eine Insel, drumherum ist alles überschwemmt. Was dauerhaft benötigt wird und was dann wirklich dauerhaft auch nötig ist, das wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen, sagt er, wenn das Wasser weg ist. Und wir haben auch über den Glauben und Bibel. Und dann sagte er mir, dass dieser Text hier jetzt dran ist. Und das hat mich echt erstaunt. Denn der Grund ist, bei vielen ist das Fundament nun tatsächlich weg. Und die Menschen kommen zu den Gemeinden dort. Sie wollen Hilfe, aber sie wollen auch Antworten. Was bin ich jetzt noch? Was ist eigentlich meine Identität? Gibt es da noch etwas anderes? Ja, gibt es. Jetzt ist es wichtiger denn je, ein Fundament zu haben, eine Verankerung zu haben, die nicht in dieser Welt, auf den Fundamenten dieser Welt steht. Also das Telefonat mit meinem Kollegen da hat mich unheimlich bestärkt, ermutigt. Also es war ermutigend von ihm, was er mir in der Situation sagte. Krass. Und gab mir eine ganz, ganz neue Perspektive auf das Leben, auf Jesus und die ganze Situation. Und das Entscheidende ist halt, das eben nicht nur im Kopf zu haben, sondern wenn es darauf ankommt, ist es wichtig, es verinnerlicht zu haben. Es als Lebensstil zu haben. Es ist halt eben nicht nur Kopfsache. Und das ist genau das, was Jesus ja hier sagt. Was auch die Bildungswissenschaft sagt. Wenn wir Dinge nur im Kopf haben, reicht das nicht. Ich habe mich dann so gefragt, so, ne, Jürgen, wie viel von dem, was du im Kopf hast, jetzt bei mir halt speziell mein theologisches Wissenszeug und Bibel und so, also wie viel Prozent von dem setzt du tatsächlich in die Tat um? War eine sehr interessante Frage. Das Ergebnis war ein bisschen ernüchternd, muss ich offen zugeben. Vielleicht ist der Prozentsatz bei euch höher. Das wäre sehr, sehr gut. Denn bei mir muss ich sagen, naja. Und wenn ich jetzt den Maßstab von Jesus hier anlege, dann ist das ja nochmal anders. Das heißt ja dann, dass ich mir Wissen anhäufen kann in meinen Kopf, aber ich werde dadurch nicht klüger oder weiser, sondern dümmer, weil ich es nicht umsetze. Also, und das ist so eine ganz andere, wie soll ich sagen, Mentalität hier, was Jesus bringt, oder eine andere Denke. Ja, ich nenne es mal eine andere Denke. Natürlich wissen wir das. Jesus sagt es ja immer wieder. Die Bildungswissenschaft sagt es auch. Wir wissen im Kopf, ne, dass die Theorie nicht reicht. Ne? Wir haben's, im Kopf wissen wir das wieder. Also wir wissen, dass die Theorie nicht reicht, wieder nur im Kopf. Also das ist wieder nicht in der Praxis, Herz, Hand, Fuß. Und ich muss sagen, was Jesus hier sagt und lehrt, das widerspricht so stark meinem Empfinden. Vielleicht geht es dir genauso. Also ich schreibe ja gerade schon lange an Daniel rum in meiner Dissertation und bin da am Forschen und auch sonst beschäftigt man sich ja viel mit Sachen und recherchiert. Und wenn ich etwas Neues gehört oder neu verstanden habe, freue ich mich. Denn ich fühle mich dadurch klüger. Ich habe den Eindruck, ich bin klüger geworden. Ja? Aber eigentlich ist das nicht so, weil ich dadurch nicht automatisch weiser geworden bin. Also das ist so eine Sache, da muss ich mich innerlich noch dran gewöhnen. Wir sind eben ziemlich stark auf den Kopf fokussiert. Die Bibel sagt aber nicht, wir sollen jetzt nur auf das Herz und nur auf die Emotion fokussiert sein und nur auf die Praxis. Das auch nicht. Sondern es kommt auf beides an, dass das so ineinander greift. Es geht um emotionales Denken oder durchdachte Emotion. Es geht um Anwendung des Wissens in der Praxis. Das ist Weisheit. Und das ist ja unser Thema, vom Wissen im Kopf zur Weisheit. Und das ist eben leider nicht nur Kopfsache. Da geht es um wesentlich mehr. Der Maßstab hat aber eine gewaltige Chance in sich. Er verhindert, dass man auf andere herabsieht, wenn man mal den Eindruck hat, man hat gerade ein bisschen mehr im Kopf als die. Das ist sehr wichtig und hilfreich, denn es ist nicht immer so. Man hat mehr im Kopf und denkt, jetzt ist man klüger als der, aber man ist nicht unbedingt weiser. Es kann sein, dass jemand eine schlechtere Ausbildung oder weniger Studien hat und dass der weiser und klüger ist als ich selbst. Es ist also ein sehr heilsamer Maßstab, den Jesus hier anlegt. Erster Gedanke. Kommen wir zum zweiten Gedanken. Da guckt man nochmal in unsere Definition hier rein von Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Hier heißt es, Bildung soll die Persönlichkeit entwickeln und ein erfülltes Leben ermöglichen. Bildung soll gut ausgebildete Fachkräfte für den Arbeitsmarkt bereitstellen und unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig halten. Also, hier kommt nochmal raus, haben wir auch schon vorher gesehen, Bildung ist mehr. Und wenn sie nun die Persönlichkeit prägen soll und in die Praxis kommen soll, soll sie letztlich das Leben prägen. Sie soll das Leben verändern. Denn wenn mich etwas bestimmt in meiner Handlungspraxis, in meiner Art zu reden, zu handeln und nicht nur in der Art zu denken, dann prägt das sehr, sehr stark mein Leben. Es geht eigentlich letztlich gar nicht, dass man plötzlich anders denkt und nicht anders handelt. Das geht nur, wenn das, was ich im Kopf habe, nicht meine Überzeugung ist. Aber ist es meine Überzeugung, dann bestimmt das auch mein Handeln, mein Reden, Tun, Entscheiden. Und genau das ist, was Jesus bei seinen Hörern möchte. Er möchte den Schritt in die Praxis. Ja, haben wir gerade gesehen, er möchte, dass sie das, was er sagt, anwenden. Aber er möchte es, dass sie es, er möchte das so, dass sie es nicht nur punktuell mal da und da anwenden, sondern dass es grundsätzlich ihre Lebenshaltung verändert, ihre Einstellung zu Gott, zum Mitmenschen und zur Schöpfung. Also der Aspekt ist sehr nah am ersten, aber geht noch einen Schritt weiter. Das ist der zweite Gedanke, zweiter Punkt unserer Predigt heute. Weisheit prägt Überzeugung und Lebensstil. Weisheit prägt Überzeugung und Lebensstil. Das ist so, wenn das Wissen angewandt wird. Das haben wir hier ja gerade gesehen bei Jesus. Er sagt, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. An anderen Stellen wird das auch erwähnt, zum Beispiel von Jakobus. Jakobus gilt ja als leiblicher Bruder Jesu. Also Jakobus ist eine sehr interessante Gestalt. Und er schreibt hier, du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich, weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte. Ne? Abraham wurde von Gott ja auf die Probe gestellt, so einem Glaubenstest unterzogen, einem Vertrauenstest. Gott sagte ihm, opfere mir deinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Später hat Gott ja selber seinen Sohn geopfert, Jesus. Und Abraham hätte das getan. Er war voller Vertrauen, dass Gott ihm einen neuen Sohn schenken kann oder diesen wieder zum Leben erwecken. Aber Gott hat es dann im letzten Moment verhindert, weil Gott keine Menschenopfer will. Aber Abraham hätte es getan. So war sein Vertrauen geprägt. So viel Vertrauen hatte er zu Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit, weil er handelte, weil er nicht nur im Denken an Gott glaubte und ihm vertraute. Das versucht Jakobus hier zu betonen. Er bringt es dann noch mal auf den Punkt in Vers 22 und 24. Dort heißt es, du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen bei Abraham. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. Bloßen Glauben meint er Kopf, Reden vielleicht, aber nicht Handeln. Also auch Jakobus, der Bruder Jesu, betont die Praxis. Es kommt auf die Praxis an. Und hier stelle ich immer wieder fest, das weiß ich, habe ich alles im Kopf. Ne? Steht hier, das habe ich im Kopf, weiß ich doch längst. Aber ich habe es halt wieder nur im Kopf. Und hier habe ich bei mir jetzt festgestellt, dass Appelle da nichts gebracht haben und nicht wirken. Bei mir war der Perspektivwechsel hilfreich. Perspektivwechsel. Wenn wir die Bibel lesen und wir gucken Begebenheiten an, nehmen wir zum Beispiel die Bergpredigt, da sehen wir, dass Jesus von einem Berg oder Hügel aus zu einer Menschenmenge spricht. Und wir lesen dann den Bibeltext so aus der Vogelschau oder so von der Seite, so als neutraler Beobachter. Und filtern dann und gucken so die Szenerie an. Das ist ganz stark bei mir zum Teil, wie ich Bibel lese. So analytisch. So, ich filtere. Und ich habe mir jetzt angewohnt, eine andere Perspektive beim Lesen einzunehmen. Und mich praktisch in die Zuhörer Jesu einzureihen. Das hat mir geholfen. Dann spricht Jesus einfach direkter zu mir. Wir haben hier am Anfang der Bergpredigt der folgende Beschreibung. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt von seinem Volk verlangte. Und dann heißt es, er sagte. Und ich versuche mich im Lesen auch da vor Jesus hinzusetzen. Und im Lesen die Perspektive der Zuhörer einzunehmen. Das hat mir geholfen. Ich habe nicht mehr als Neutraler von der Seite geguckt. Jesus war ja mir gegenüber auch nicht neutral. Er hat sich als aus Liebe für mich in den Tod gegeben, vollkommen aufgeopfert. Und da ist so eine neutrale Seitenbeobachterperspektive einfach unangebracht. Ich muss beim Lesen wieder neu begreifen, es geht um mich. Jesus spricht zu mir. Perspektivwechsel. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Vor allem, wenn du den Eindruck hast, die Bibellese ist bei dir ein bisschen fade oder eintönig geworden. Dann brauchen wir noch einen zweiten Perspektivwechsel, der hat so geschichtliche Gründe. Seit der Reformation von Martin Luther steht bei uns im Glauben stark die Gnade und die Rechtfertigung durch den Glauben im Mittelpunkt. Durch den Glauben werden wir begnadigt. Und das stimmt, das stimmt. Aber Martin Luther verkündigte diese Botschaft in einer Zeit, wo die Menschen nackte Angst vor Gott hatten. Pure Angst. Sie wurde auch von der Kirche geschürt. Und er brachte die Botschaft in eine Zeit, wo die Leute dachten, sie müssen sich ihre Erlösung selbst erarbeiten. Es war für sie klar, da muss Leistung kommen. Die Kirche hat ja sogar den Ablasshandel eingeführt. Also man konnte dafür bezahlen, dass die Sünden und die Schuld erlassen wurde. In diese Situation hinein brachte Martin Luther das biblische Evangelium, Rechtfertigung durch Gnade aufgrund von Glauben. Also dass zum Glaubensleben auch was dazugehört, dass der Glaube umgesetzt werden muss. Dass wir, weil wir begnadigt sind, versuchen auch als Begnadigte zu leben, nach Gottes Geboten. Das war für die Menschen damals vollkommen klar. Heute ist das anders. Heute hat keiner mehr Angst oder Furcht vor Gott. Man muss sogar darüber reden, ob Gott seine eigenen Gebote und damit sich selbst noch ernst nimmt. Das ist die Situation heutzutage. Und wenn wir jetzt da hinein die Botschaft der Reformation wiederholen, also rezitieren, bringen wir nicht die Botschaft der Reformation. Denn zur Zeit von Luther war klar, dass Gottes Gebote gelten. Wir bringen denn heutzutage die Botschaft der Gnade und Erlösung zu Leuten, die sowieso den Eindruck haben, dass Gott nichts zu melden hat und sowieso nur gnädig sein muss und zu allem Ja sagen muss. Also lass uns die Reformation und die ganze Theologie und das biblische Evangelium auch in unserer heutigen Zeit verstehen. Darum braucht es in der heutigen Zeit andere Betonungen. Wir erarbeiten uns die Erlösung nicht durch gute Taten oder dadurch, dass wir nach Gottes Geboten leben. Aber weil wir erlöst und begnadigt sind, darum versuchen wir nach Gottes Geboten zu leben. Es geht darum, auszuleben, was wir sind. Es geht eigentlich um ganz logische Dinge hier. Es geht erstens darum, dass das, was meine Überzeugung ist, auch mein Lebensstil ist. Es geht darum, dass eine Begnadigung einen Anspruch an den Begnadigten hat. Nämlich, dass er versucht, nicht wieder auf die schiefe Bahn zu kommen. Das ist ja völlig normal, sogar vor weltlichen Gerichten und Rechtsprechungen. Und es geht darum, dass Liebe eine Antwort braucht. Jesus, Gott liebt dich, er gab sich für dich in den Tod. Vielleicht hast du schon zu jemandem gesagt, ich liebe dich. Oder jemand hat es zu dir gesagt, ich liebe dich. Ja, und? Versteht ihr? Schweigen ist keine Antwort. Da muss etwas kommen. Liebe sucht eine Antwort. Liebe sucht Beziehung. Darum sagte Jesus den Menschen damals, folge mir nach. Zweiter Gedanke. Dann kommen wir zum dritten, letzten Aspekt für heute. Ich zeige euch hier mal eine Rassel. Die ist 4000 Jahre alt. Also eine 4000 Jahre alte Rassel. Fand ich echt lustig, putzig, 4000 Jahre alte Rassel. Man weiß viel über die Rassel. Man hat sie also archäologisch bestimmt mit allem, was dazugehört. Ungefähre Datierung auch. Dann gibt es eine Spektralanalyse, also da kann man genau die Stoffe analysieren, aus denen diese Rassel besteht. Also man hat unheimlich viele Daten über diese Rassel, unheimlich viel Wissen über diese Rassel. Aber letztlich weiß man trotzdem gar nichts. Denn man weiß nicht, wozu sie verwendet wurde. War es ein Kinderspielzeug oder wurde sie für religiöse oder kultische Zwecke eingesetzt? Je nachdem müssen die ganzen Daten, die man hat, komplett anders gedeutet werden. Und das ist das Interessante, was mich hier echt stutzig gemacht hat. Man hat eine Unmasse Daten, aber das ganze Wissen bringt nichts, wenn man die Bestimmung nicht kennt. Wenn man nicht weiß, wozu etwas gedacht war, bringt das ganze Wissen drumherum herzlich wenig. Trotz modernster Analyse und Technik. Und das ist der Hintergrund der Lehren Jesu. Das ist der Grund, warum er Mensch wurde. Er hat nicht einfach nur Weisheiten und Lehren weitergegeben, sondern er tat das mit dem Anspruch, dass er der Urheber und Erfinder des Lebens ist. Er tat das mit dem Anspruch, dass er weiß, wozu das alles. Und darum ist sein Wissen, was er weitergibt, nicht einfach nur Wissen. Es ist Weisheit, denn es kommt vom Urheber. Es kommt vom Ursprung her. Und wer sollte besser wissen als der Urheber, für was etwas ist, mit welchem Ziel es wie eingesetzt oder verwendet werden soll? Wer sollte besser wissen als der Urheber, was deine und meine Bestimmung ist? Und wie wir unser Leben daher am besten gestalten. Also Wissen braucht ein bisschen mehr, dass es zur Weisheit wird. Weisheit ist Wissen mit der richtigen Deutung. Weisheit entsteht immer dann, wenn das Wissen auch richtig gedeutet wird. Wenn man nicht nur Einzelwissen und Fakten hat, sondern den Deuterahmen, das große Ganze, die Bestimmung kennt. Ansonsten weiß man leider herzlich wenig. Diese Sache mit der Urheberschaft von Jesus hat man ganz, ganz oft in der Bibel. Ich habe hier nur eine Stelle so auszugsweise. Johannesevangelium, da heißt es, am Anfang war das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. Sagen wir ja, wer ist denn jetzt dieses Wort und was ist das? Das wird in den Vers 14 definiert, da heißt es, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue, ist uns in ihm begegnet. Also dieses Wort ist Jesus. Er war von Anfang an, als die Welt geschaffen wurde. Er ist die Basis, er kennt die Deutung. Jesus, Jesus. Wenn ihr mal so die Medien anguckt und was uns präsentiert wird, gerade in der Corona-Zeit war das sehr krass, dann werdet ihr merken, dass vieles in erster Linie Deutung ist. Also die Fakten, die Dinge, die da sind, die werden meistens gedeutet weitergegeben. Und manchmal reicht es schon zu wissen, wer die Fakten weitergibt, dann kann man schon Rückschlüsse davon ziehen, wie das in Wirklichkeit war und in welche Richtung es gedeutet wurde. Wissen wird immer irgendwie gedeutet. Man braucht einen Deuterahmen. Ansonsten kann man oft mit dem Wissen, mit der Information allein sehr, sehr wenig anfangen. Und wenn ihr die Medien betrachtet oder mal guckt im Internet das letzte Jahr, was es so alles an Infos und auch Fake-Zeug über Corona und das alles gab, werdet ihr merken, da ging es oft auf die gleiche Sache, um dieselbe Beobachtung, nur sie wurde sehr, sehr verschieden, je nach Weltbild oder Ideologie gedeutet. Und das ist das Interessante bei Jesus. Bei ihm entspricht das, was er sagt, einfach der Realität. Die Realitäten passen zusammen, es muss nicht groß gedeutet werden. Natürlich geht es in der Bibel um übersinnliche Dinge, Dinge außerhalb dieser Welt, um Gott und so. Aber wenn ihr mal beobachtet, wie Jesus oder wie die Bibel den Menschen beschreibt und charakterisiert und die Welt, wie sie ist und warum sie ist, wie sie ist, werdet ihr merken, das ist real. Es ist tatsächlich so. Als ich damals mit 17 das Evangelium hörte, da war mir schon klar, als ich es noch nicht ganz gehört habe, boah, das stimmt. Der sagt, wie es ist. Ich habe den Eindruck, ich gucke in den Spiegel. Da sage ich, stimmt, stimmt. Der hat die richtigen Fragen gestellt. Der hat gecheckt. Ne? Es gibt ja so, wenn man Menschen begegnet, die haben gar nicht gleich Antworten, aber man merkt dann, stimmt, darum geht's. Man hat dann begriffen. Ja? Also ich hatte den Eindruck, ich gucke in den Spiegel. Hier begegnet mir die Realität. Und gleichzeitig zeigt mir Jesus aber dann auch, wie er mich sieht, wie er mich sehen möchte und zeigt mir das Ziel. Also ganzheitlich. Und das ist das, was wir Menschen oft nicht hinkriegen. Wir nehmen die Realität wahr, aber sie wird dann oft gedeutet, wenn wir das große Ganze nicht sehen. Oder sie kommt dann ein bisschen verquer rum, weil es irgendwie interpretiert werden muss. Und je nachdem, wie man die Welt, die Menschen versteht, welches Weltbild, welche Ideologie man hat, werden auch die Dinge anders gedeutet. Und bei Jesus fehlt dieses Ideologische. Er beschreibt einfach die Realität. Bei uns Menschen ist das manchmal nicht so leicht. Ich möchte ein Beispiel nennen, das habe ich jetzt gerade beobachtet bei der kommenden Olympiade. Es geht um Laurel Hubbard oder Hubbard. Sie ist Gewichtheberin und wird auch im Nationalteam dann für ihr Land da antreten bei der Olympiade. Sie ist Transgender ist also eine Frau, sie empfindet sich als Frau, lebt auch als Frau, aber ist physiologisch vom Körper her Mann, lebt in einem Männerkörper. Und das ist jetzt für die Frau, die gegen sie antreten soll, Anna Van Bellingham oder Van Bellingham, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, ich weiß nicht genau, ist Amerikanerin oder ist sie holländerisch, also niederländische Abstammung, ne? Also nagel mich jetzt nicht fest bei der Aussprache der Namen, aber für ihre Gegnerin ist das ein gewisses Problem. Sie sagt, ich habe da ja einen Nachteil. Ihre Gegnerin ist eine Frau. Laurel Hubbard lebt als Frau, empfindet sich als Frau. Das ist so. Aber physiologisch ist da eben der Mann. Und beim Gewichtheben ist das ja nicht unerheblich. Und da ist jetzt die Frage, ist es weise, bei einem Sportwettbewerb, wo es darum gehen soll, dass alle die gleichen Bedingungen haben und gleichberechtigt in dem Sinn, ist es da weise, die körperliche Seite, die Physiologie auszublenden? Also das sind so zwei Realitäten. Und die sind nicht so leicht zusammenzubringen. Da ist Interpretation, Verständnis. Aber jeder Sportarzt wird feststellen, dass zwischen Mann und Frau muskel- und skelettmäßig Unterschiede sind. Und hier ist jetzt das Problem, wie geht man um mit diesen Realitäten? Und das ist das, was mich bei Jesus fasziniert hat. Bei dem, was er sagt, gibt es diese Spannungen nicht. Ich hatte nie den Eindruck, dass er die Art, wie er die Menschen und die Welt beschreibt, irgendwie interpretiert oder ideologisch oder irgendwie ein fremdes Bild bringt. Ich hatte den Eindruck, boah, es ist tatsächlich so. Das ist das Gute und Heilsame bei ihm. Weisheit ist da, wo Wissen mit der Realität zusammenpasst und nicht irgendwie gedeutet werden muss, aber sich dann irgendwo an anderen Stellen wieder mit der Realität reibt. Daran zeigt sich, wer der Ursprung, der Urheber des Ganzen ist. Und so bin ich durch mit unserem Thema. Von Wissen zu Weisheit, nur Kopfsache? Eben nicht. Es ist Beziehungssache. Es braucht die Beziehung zum Urheber, zum Ursprung, zu Gott. Und durch Jesus wurde Gott Mensch. Damit wir ganzheitlich heil werden, eins werden, Wissen und Analysen bekommen, die der Realität entsprechen und Lösungsansätze geliefert bekommen, die wieder der Realität entsprechen und begegnen können. Von Wissen zu Weisheit, nur Kopfsache. Nein, Beziehungssache. Amen.